Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf eine Textstelle und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam gucken wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Ich bin Jan Hendrik, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind in der 5. Fastenwoche und es ist Montag. Das heißt, ab heute haben wir wieder einen neuen Gesprächspartner für unseren Blick in die Bibel. Eckhard Schmidt stammt aus dem schönen Oberschwaben und ist dort leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Weingarten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, Herr Pfarrer Schmidt.
Ja, guten Tag auch nach Köln von mir aus.
Bei Weingarten in Oberschwaben, da denken viele an die berühmte Abteikirche von Weingarten und den jährlich dort stattfindenden Blutritt. Dort leiten Sie also das geistliche Leben?
Ja, seit 17 Jahren bin ich jetzt hier Pfarrer. Und natürlich ist die Basilika nicht nur jetzt für die Seelsorgeeinheit hier in Weingarten von Bedeutung, sondern weit in die Region hinein ein bedeutender Ort und von daher auch wirklich ein spannendes, weites Feld. Vom Tourismus bis eben auch zur Wallfahrt zum kostbaren Blut haben wir da eigentlich alles im Programm.
Das heißt, Sie waren also auch schon Pfarrer, als es die Abtei selbst noch gab. Das Kloster ist ja vor 16 Jahren aufgelöst worden. Was hat sich denn seitdem verändert vor Ort?
Im Grunde genommen war das eben eine Klosterpfarrei traditionell und ich war eigentlich nur als Provisorium gedacht. Es ging dann genau andersherum. Die Mönche hatten sich dann irgendwo entschlossen, den Konvent aufzulösen. Und so waren wir eigentlich in der Situation wie schon im 19. Jahrhundert. Auch da war schon mal Weingarten nur in Anführungszeichen eine Kirchengemeinde von 1803 bis 1929. Und da sind wir jetzt wieder. Das heißt also, natürlich hat sich personell von der Seelsorge manches vereinfacht, nicht mehr so breit, nicht mehr so bunt wie mit dem Konvent. Aber wir versuchen einfach trotzdem das spirituelle Zentrum zu halten, die Beichtgelegenheit, die Wallfahrt und die Angebote, die natürlich auch jetzt neu, ja, vielleicht auch nach Corona, in den Übergangszeiten, die jetzt einfach auch für die Kirche anstehen, immer wieder auch neue Formate zu suchen und zu setzen.
Das heißt also, es bestand noch zur Zeit des Klosters das klösterliche Leben und nebenbei eben auch noch die Pfarrei. Also sprich, das Kloster selbst hatte mit der Gemeinde so gar nichts zu tun.
Doch, das Kloster, wie überall, wo eine Benediktinerabtei ist, hat natürlich einer der Patres auch die Pfarrei als Seelsorger inne. Aber da war eben hier in Weingarten die Situation, dass einer der jungen Patres in der Ausbildung noch war und die Pfarrstelle nicht übernehmen konnte. So war ein Vakuum und dem Bischof war dann einfach wichtig, dass eben diese Stelle besetzt wurde. So kam ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind hierher nach Weingarten. Und wie gesagt, aus dem Provisorium wurde dann eigentlich eine lange feste Stelle jetzt für mich.
Über Ihre Aufgaben in Weingarten als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit, da werden wir in den nächsten Tagen noch sprechen. Jetzt schauen wir uns mal das heutige Evangelium, den Bibeltext an. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein. So heißt es im Johannesevangelium. Johannes antwortet damit auf die Frage der Pharisäer und Schriftgelehrten, was mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, zu tun sei. Hören wir also im Johannesevangelium im 8. Kapitel die Verse 1 bis 11.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
bekannte Begebenheit aus dem Johannesevangelium im 8. Kapitel, die Verse 1 bis 11, Jesus und die Ehebrecherin. Herr Pfarrer Schmidt, weshalb gab und gibt es denn für Ehebruch eine so harte Strafe wie die Steinigung?
Man muss ja eigentlich sich schon wundern, es ist ja nicht nur eine harte Strafe, sondern es ist eigentlich die höchste Strafe, eine Todesstrafe. Das ist schon also dann etwas sehr Extremes. Ich finde es auch spannend, wie gesagt, der Ehebruch kommt natürlich auch noch einmal als sechstes Gebot im Dekalog in den 10 Geboten vor. Aber dort enthält er ja Gott sei Dank auch gar keine Sanktionen, sondern es sind eigentlich einfach Gebote, die Gott noch einmal uns fürs Zusammenleben ans Herz legt. Und das sechste Gebot gehört einfach zum sozialen Miteinander. Erst später, an einer anderen Stelle in diesem Buch, 5. Buch Mose, kommt es ja dann mit diesem Passus der Sanktion der Steinigung. Ja, warum ist das so, habe ich mich auch gefragt. Und ich denke, man muss das natürlich in dieser damaligen Zeit verstehen. Das Christentum hat ja diesen Konnex nie vollzogen, sondern man muss es einfach noch einmal in dieser speziellen Situation des Volkes Israel sehen, auch in ihrer exklusiven Verständnis als Volk. Und man könnte vielleicht ein bisschen salopp sagen, wichtig war dort, was draufsteht, muss auch drin sein. Es ging gar nicht so sehr um diesen Ehebruch, sondern es ging natürlich darum, dass mit dem Ehebruch im Grunde genommen natürlich auch eine Zeugung verbunden war, ein Geschlechtsverkehr und damit die Frage der Nachkommenschaft. Wo gehören denn die Kinder hin, die da aus dieser merkwürdigen Beziehung entstehen? Und wichtig war eigentlich damals einfach diese Übereinstimmung der äußeren Verhältnisse, also des Sozialen, des Rechtlichen, wes Kind ist das eigentlich, mit den inneren, mit den tatsächlichen, mit den biologischen Wirklichkeiten. Das, glaube ich, war einfach dieser ganz zentrale, für das Volk Israel wichtige Rahmen, der eben so absolut war, so absolut wichtig war, dass die Vaterschaft, die Erbfolge einfach auch klar geregelt war. Und in dieser patriarchalischen Welt war auch klar, das ist einfach ein Eingriff in das Besitzrecht eines Ehemanns, wenn ich da Ehebruch betreffe. Also ich mische mich in andere Verhältnisse ein, ich war da übergriffig. Das 7. Gebot folgt ja gleich, du sollst nicht stehlen. Und in diesem Zusammenhang ist das Ganze, glaube ich, schon in dieser Schärfe zu sehen und zu verstehen. Eine Position, die wir ja heute so, zumindest im Christentum, noch nie und auch heute überhaupt nicht haben.
Aber Jesus reagiert ja jetzt ganz anders drauf. Erstmal, er schreibt ja auf die Erde so ungefähr, als würde ihn das überhaupt nicht interessieren, was ihn die Pharisäer da fragen. Und dann stellt er ihnen ja eben diese markante Frage, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wie geht denn Jesus mit diesem überkommenen Gesetz um?
Er verweist natürlich noch einmal durch seine Reaktion auf eine andere Ebene. Er dreht ja buchstäblich den Spieß um und lehrt uns, wenn man so will, zunächst auch einmal so etwas, was wir heute als Correctio Fraterna haben. Ich denke, er verurteilt die anderen nicht, sondern er spiegelt ja noch einmal, wir können nur über andere reden, indem wir uns da auch selber einbringen. Mir gefällt immer dieses einfache Bild, wenn wir auf jemand anderes zeigen mit dem Zeigefinger, dann verweisen ja drei Finger immer auch auf uns selber. Und ich denke, das ist eigentlich das Entscheidende auch hier, dass Jesus ja nicht verurteilt. Ich verurteile dich nicht. Er verurteilt nicht, aber er traut dieser Frau ja durchaus auch noch einmal eine Selbsterkenntnis zu, eine Reue zu, eine Einsicht zu, einen Lernprozess. Und im Grunde genommen ist das, glaube ich, das Entscheidende in dieser Perikope. Und vielleicht für uns auch vielleicht so das Bittere in dieser Geschichte, dass wir natürlich auch als Kirche da manchmal schon auch sehr doppelmoralisch unterwegs waren, scheinheilig waren, gerne auf andere gezeigt haben und jetzt mittlerweile eben auch durch die Missbrauchsfälle gemerkt haben, wir haben da mit zweierlei Maß gemessen. Von daher glaube ich, ist es schon auch eine ganz entscheidende Stelle, auch noch einmal der Selbstkritik und auch durch Erneuerung bei uns selber immer wieder auch hier sensibel mit dem Blick auf die Mitmenschen umzugehen, im Verhältnis zu dem bei der eigenen Haustüre anzufangen, vielleicht eben auch das andere Wort Jesu zu bedenken aus den synoptischen Evangelien, dass wir eben nicht unbedingt bei den Splittern der anderen sein müssen, sondern erstmal die eigenen Balken in den Blick nehmen müssen.
Also, vor der eigenen Haustüre kehren, das nehmen wir aus dem heutigen Bibeltext mit in den Tag. Beim Verständnis hat uns Eckhard Schmidt geholfen. Er ist leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Weingarten in Oberschwaben. Herr Pfarrer Schmidt, ganz herzlichen Dank für heute und morgen sprechen wir uns dann wieder. Der Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier auf domradio.de.